Reisen.
Podcast. November, das ist nicht unbedingt der Monat, in dem man so wahnsinnig gerne verreist oder unterwegs ist. Oft ist er kalt, grau und unwirtlich. Er ist ein Herbstmonat, natürlich kann auch mal wunderbar die Sonne scheinen. Aber der November bietet gerade auch eine Chance, Stadt und Land mal ganz anders wahrzunehmen. Ungetrübt von Ablenkungen der sommerlichen Art wird es stiller und besinnlicher und es ist definitiv ruhiger als im Dezember, wo dann wieder überall ganz viel Trubel und weihnachtliche Stimmung herrscht. Man kann ganz einfach andere Dinge tun als sonst im November und deshalb werden wir ein paar andere Dinge, und zwar heute auch nur in Deutschland, Ihnen vorstellen, die Sie so am Wochenende zum Beispiel mal anschauen können. Es wird unter anderem in eine Klosterkirche gehen, in einen Park, zu einem beschaulichen Friedhof, nach Aachen, in die Innenstadt. Da ist ein bisschen Trubel, aber da gibt es auch einfach spannende Dinge, die man sich rauspicken kann zum Anschauen. Also eine Reise unterwegs im November und die Reiseleitung hat heute Dagmar Peters. Ich grüße Sie.
Domradio Reisen.
Eigentlich ist das eine Bäderstadt, die Stadt, um die es jetzt geht, aber den Beinamen Bad vor ihrem eigentlichen Namen, das würde ja bedeuten, dass sie im Städteverzeichnis gar nicht mehr ganz oben steht. Es geht um Aachen, denn hier sprudelt mit ihren 74 Grad eine der heißesten Quellen Mitteleuropas. Aachen, das ist die westlichste Großstadt in Deutschland. 25.000 Einwohner etwa. Die Stadt grenzt an die Niederlande und an Belgien. Und soweit erstmal die Statistik. Reiseführerin Uschi Riedfort, die kennt Aachen wie kaum eine andere. Und Simone Morawitz hat sich zusammen mit ihr Aachen angeschaut und dabei ganz besonders die Aachener Brunnen in den Blick genommen. Denn Uschi Riedfort weiß, was das ganz besondere Flair in Aachen ausmacht.
Das Nette an Aachen sind die vielen Plätze, die wir haben, mit den vielen Brunnen und den vielen Skulpturen. Und das Gebäude hier, der Elisenbrunnen, ist das Wahrzeichen für die Badestadt Aachen. Hier sind jetzt zwei öffentliche Trinkbrunnen drin.
Der Brunnen wurde im 19. Jahrhundert gebaut. Der Elisenbrunnen hat seinen Namen von der Kronprinzessin Elisabeth von Bayern. Ihre Büste ist hier zu sehen. Direkt daneben sind zwei Marmortafeln angebracht. Hier sind die berühmten Gäste der Stadt Aachen aufgelistet, wie beispielsweise Georg Friedrich Händel und Albrecht Dürer. Aus den beiden Trinkbrunnen darunter sprudelt 52 Grad warmes Thermalwasser. Jeder Gast, der nach Aachen kommt, sollte unbedingt von diesem Wasser probieren.
Das Wasser stinkt, ist aber sehr gesund. Es ist gut bei Rheuma, Lähmung, Sport, Verletzung, Hautkrankheiten. Dann badet man in dem Wasser und trinkt es, wenn man halt inneren Krankheiten hat.
Die heilende Wirkung des Wassers ist aber nicht der einzige Grund, das Wasser zu trinken.
Denn wir haben hier ein Monster, ein Ungeheuer, was in den heißen Quellen lebt. Wenn man das Wasser nicht getrunken hat, dann kriegt man Ärger mit diesem Monster, mit diesem Barkauf, was wir hier in Aachen haben.
Barkauf kommt aus dem Althochdeutschen und bedeutet übersetzt so viel wie Bachkalb. Es ähnelt einem großen Kalb mit scharfen Zähnen und einem schuppigen Fell. Aus seinem Schwanz läuft Wasser.
Ja, das hier ist das Barkauf. Das ist eben dieses Monster, das Ungeheuer. Seit Zeiten Karls des Großen existiert es hier in Aachen. Und das kommt also abends raus, wenn es etwas dunkel wird, schleicht hier rum und sucht die Trunkenbolde, die nicht der heilsamen Trinkuhr nachgegangen sind, sondern zu viel Bier und Wein getrunken haben. Den läuft das hinterher, springt den auf den Rücken, stupst sie an und die kriegen Kopfschmerzen.
So heißt es in der Legende. Und eine andere handelt von den süßen Aachener Leckereien. Denn Aachen ist nicht nur für sein heilendes, stinkendes Wasser berühmt, sondern auch für seine Printen. Die gibt es nicht nur zu Weihnachten, sondern das ganze Jahr hindurch.
Also hier sind wir am ältesten Café von Aachen, das Café Vandale. Und hier sehen Sie jetzt die Printen. Als Souvenir aus Aachen nimmt man Printen mit. Und die ursprünglichen Printen waren mit Kräutern gewesen. Dann kam dann schon Zucker drauf, dann kam schon Schokolade, Schokolade und Nüsse und mit Mandeln. Und als guter Letzt dann eben noch die Weichprint. Denn die ursprünglichen Printen sind richtig hart.
Das heißt aber nicht, dass sie alt sind. Sie sind genauso lecker wie die weichen Printen. Dann gehen wir wieder raus aus dem Café und weiter durch die Straßen der Altstadt zu dem nächsten Brunnen.
So, jetzt kommen wir hier vielleicht zu einem der hübschesten Brunnen, unser Puppenbrunnen.
Der Puppenbrunnen ist ein runder Brunnen, auf dem Figuren stehen. Am Rande des Brunnens sind Masken befestigt. Alle Figuren und Masken an dem Brunnen sind beweglich und laden zum Spielen ein. Aber nicht nur das, alle Figuren und Masken sind Symbole aus dem Aachener Leben.
Man sieht zum Beispiel die Masken für den Karneval. Hier wird ja auch immer der Orden wieder dem tierischen Ernst verliehen. Dann haben wir daneben die Marionette für die Heimatbühne, das Öcherschenkchen. Drüben auf der anderen Seite sieht man jetzt noch das Mannequin. Das ist eine Frau, hübsch angezogen für halt die Modestadt Aachen, für die Tuchindustrie. Daneben dann der Aachener Bischof.
Alle Aachener bekommen ihren Platz auf dem kleinen Brunnen. Nicht nur der Bischof, auch die Marktfrau und ein Reiter sind hier zu sehen. Die Marktfrau steht für die vielen Märkte in Aachen, der Reiter für das jährliche Reitspringen.
Als der Brunnen gebaut wurde, sind die Leute hier, wenn sie zu viel getrunken hatten, in ihrem leicht angesoffenen Kopf vorbeigegangen und haben mit den Figuren rumgelärmt. Ich kann das einmal vormachen, wie das immer so klang. Und die Anwohner hier waren natürlich begeistert, die konnten nachts nicht mehr schlafen. Und dann hat man überlegt, wie man den Brunnen schützen kann und hat nachträglich in den Boden Fontänen eingelassen. Man kommt zwar nachts jetzt an die Figuren ran, aber man wird nass.
Trockenen Fußes überqueren wir den Fischmarkt. Er ist der älteste Marktplatz, auf dem das erste Aachener Rathaus steht.
Das ist im 12. Jahrhundert gebaut worden, als Aachen die Stadtrechte bekam. Da war das heutige Rathaus ja noch die Königshalle zum Feiern, zum Repräsentieren. Und hier dahinter sieht man jetzt die Taufkapelle von Aachen. Da sind bis Mitte des vorletzten Jahrhunderts alle Kinder aus Aachen drin getauft worden. Und zwischen dem ersten und zweiten Fenster sehen Sie auch eine Pilgermuschel, diese Jakobusmuschel, weil Aachen ist eine der Anfänger der Jakobuswege auch.
Von dem ältesten Marktplatz, dem Fischmarkt, geht es dann direkt zum jetzigen Rathaus. Das steht auf dem heutigen Aachener Marktplatz.
Hier stehen hier auf unserem dreieckigen Marktplatz. Ein dreieckiger Marktplatz, immer ein Zeichen für eine sehr alte Stadt.
Direkt an dem Marktplatz steht das gotische Rathaus. Zuerst wurden die Könige im Dom gekrönt und danach im Rathaus gefeiert. Deshalb gibt es im Rathaus auch einen Krönungssaal. Vor dem Rathaus steht auf dem Marktplatz der Karlsbrunnen. Auf dem Brunnen steht eine Statue von Karl dem Großen.
1622 in Dinant in Belgien gegossen worden, wobei das hier eine Kopie ist. Man hat mit ihm immer viel Scherze gemacht. Man hat ihn angestrichen, Jeans angezogen, Couleurband umgehangen. Und eines Morgens hatte er keinen Reisapfel mehr in der Hand, sondern ein Glas Bier. Dann hat man vorsichtshalber die Originalstatue in den Krönungssaal gebracht und hier eine Kopie hingestellt.
Tja, so ist es. Simone Morawitz war in Aachen, hat dort eine Stadtführung mitgemacht, hat sich verschiedene Dinge angesehen und angefühlt, nämlich zum Beispiel eben dieses heiße Wasser und hinterher natürlich auch noch den Brunnen ins Blickfeld genommen. Domradio Reisen ist heute im Herbstmonat November unterwegs und zwar in der Region und zwar so, dass Sie am Wochenende das auch nachmachen können. November und Domradio Reisen ist unterwegs in der Region. Wir wollen Ihnen zeigen, wie man sich diesen recht tristen Monat ein bisschen schöner machen kann. Unspektakulär, aber doch eben nett. Da geht es in Orte, die vielleicht nicht auf den Top-Listen der Besucher stehen, die aber durchaus einen Besuch wert sind oder die ein kleines Highlight haben. In die Weite der Heide geht es gleich noch oder wie jetzt auf eine kleine Expedition durchs Rheinland, bei dem man dann auch einiges über die Erdgeschichte des Rheinlands entdecken und erfahren kann. Wie sich die erwandern lässt, das hat Geologe, Reisebuchautor und Wanderführer Sven von Loger im Domradio-Interview erzählt.
Vom Grunde her wandert man einfach durch die Landschaft hier rund um Köln, ne? Unsere Gegend, die Eifel, das Siebengebirge, das Drachenfelser Ländchen, das Bergische Land und schaut sich an, wie ist denn diese Landschaft eigentlich entstanden? Denn die war ja nicht von Anfang an so da, wie sie heute ist. Die wandelt sich ständig und wir haben hier eine Erdgeschichte, die hat sich im Laufe der letzten 400 Millionen Jahre abgespielt. Da sind Meere gekommen und Gebirge haben sich gebildet und sind wieder verwittert. Und das kann man halt alles hier in der Landschaft beobachten.
Wenn man alleine durch die Landschaft wandert, dann ist das mit dem Beobachten aber ein bisschen schwieriger. Da läuft man schon mal gerne an einem Stein vorbei, der einen wichtigen Teil der Erdgeschichte darstellt, weil man einfach nicht weiß, dass das so ein toller Stein ist. Deshalb hat Sven von Loger einen Wanderführer rausgebracht, der gerade auf diese Besonderheiten der Wanderungen hinweist. Und er hilft dabei, tief in die Erdgeschichte einzudringen. Naja, zumindest halt gedanklich.
Das fängt in der Frühzeit der Erdgeschichte, also in der rheinischen Frühzeit an, vor 400 Millionen Jahren, da gab es zum Beispiel im Raum Bergisch-Gladbach fossile Korallenriffe. Oder da gab es Korallenriffe, die heute fossil sind. Das heißt, vor 400 Millionen Jahren hat es in Bergisch-Gladbach oder hier überhaupt rund um Köln ein Meer gegeben, das schön warm war, dass also Korallenriffe wuchsen, so wie heutzutage im Roten Meer. Wir wandern dann auch durch Siebengebirge, ein Vulkangebiet, wo vor 25 Millionen Jahren Vulkane gespuckt haben. Wir wandern am Rhein entlang und schauen uns so die Erdgeschichte des Rheins an, der ja auch noch nicht so alt ist. Ne? Der Rhein ist schon ein paar Millionen Jahre alt, aber so wie er heutzutage ist, hat er sich erst vor 300.000 Jahren ausgebildet?
Noch nicht so lange her, da spricht der Geologe. Für mich ist das sehr lange. 16 Wanderungen durch die rheinländische Erdgeschichte sind in der Expedition Rheinland beschrieben, wobei die Wege für jeden, ja, ich sag mal, durchschnittlich fitten Menschen wohl, so sagt der Geologe, gut machbar sind.
Jede Tour hat ihren Reiz, das schwankt auch immer mit der entsprechenden Jahreszeit und mit dem Wetter. Es gibt Touren, die sind im Winter bei Schneesturm ganz hervorragend. Der Herbst ist wieder auf der Erblalei ganz wunderschön, wenn man dort über das Siebengebirge gucken kann und übers Rheintal.
Tja, Expedition Rheinland. 16 Wanderungen durch die Erdgeschichte, heißt der Reiseführer des Geologen und Wanderführers Sven von Loger. Erschienen ist er bei Bachem und er kostet 14,95.
Domradio Reisen.
Heute unterwegs im November. In der Region sind wir unterwegs. Nicht unbedingt der typische Reisemonat, aber doch eine Chance, mal andere Dinge kennenzulernen und sich andere Dinge vorzunehmen. Gehen Sie doch zu einem Park. Man kann nämlich Orte abseits der üblichen Touristenziele gut besuchen und sich dabei noch entspannen. Also nach Kleve fahren, das hat mein Kollege Christoph Paul Hartmann gemacht und ist für uns durch die Parks dort spaziert. Er erklärt Ihnen jetzt, was dort die Vorzüge sind.
Der Weg ist nass und führt steil nach oben. Deshalb ist Marlene Cedelius sehr vorsichtig, wohin sie ihre Füße setzt. Die gebürtige Niederländerin, die ihre grauen Haare zum Zopf gebunden hat, erklimmt trotzdem sicher die Anhöhe zum Amphitheater in Kleve. Das heißt allerdings nur Theater, weil es ein Halbkreis ist.
Hier wurde aber nicht Theater gespielt von Schauspielern und Theaterleuten, sondern was man hier machen muss, zur Ruhe kommen beim Anschauen des Theaters der Natur.
Denn von hier oben aus kann man weit in das Tal sehen, wo es viele unterschiedliche Bäume und Sträucher gibt. Doch da ist Marlene Cedelius schon weitergegangen. Jetzt schlendert sie durch den Laubengang bis zu einem kleinen Tempelchen. Hier steht sie genau auf der Mittelachse des Flusslaufes, der sich vom Fuße des Hügels in das Tal zieht. Als der Park um 1650 angelegt wurde, sah das noch anders aus. Hier war ein Sumpf, also wilde Natur. Die sollte jetzt gezähmt werden.
Es war hier also Sumpf. Es war also kein richtiger Fluss, auch kein richtiger Bach. Aber es war hier, das hieß hier Springenberg. Springberg, das heißt also ein Sprung, das ist eine Quelle. Und das haben wir also gemacht. Man hatte also die Niederung mit dem Rhein und verschiedene Rheinläufe, also verschiedene alte Rheinarme und dann die Höhen mit dem Wald und den Quellen. Und da haben wir gesagt, diese Elemente, die müssen wir fassen, sodass das dann nachher schön aussieht. Das heißt geometrisch, symmetrisch und es sollte aber auch nützlich sein. Und das waren die beiden Prinzipien.
Schön sein sollte es und nützlich. Zwei Prinzipien, die der damalige Regent von Kleve, der Kurfürst von Brandenburg, aufstellte. Der wollte nämlich die Stadt nach dem 30-jährigen Krieg wieder aufbauen. Schon bald zog er sich aber wieder nach Berlin zurück und überließ Kleve seinem Statthalter Johann Moritz von Nassau-Siegen. Der setzte die Pläne für den Park dann um. Mittlerweile hat Marlene Cedelius den Berg verlassen und ist ins Tal gegangen. Gerade geht sie den Flusslauf entlang. Sie führt oft Menschen durch Park und Stadt und kennt sich deshalb gut aus. So weiß sie auch, warum es hier keine einzige Blume gibt. Es kam nur auf die Struktur an. Geometrische Formen mit langen Alleen wie in den Niederlanden.
Die Idee der Alleen kam aus Den Haag, weil da gab es schon diese große Straße, die heißt heute Scheveningse Weg. Das ist hier der Stadthof von Den Haag und das ist die Küste mit der Kirche von Scheveningen. Das hatten sie vor Augen. So können wir das hier auch machen. Nur hier ist hier ein Kanal, aber hier war dann die Straße, damit sie schön in die Dünen gehen konnten, um zu jagen. Und das hat der große Kurfürst eben in Berlin auch gemacht. Eine Straße von seinem Schloss auf der Spreeinsel zu seinem Tiergarten Jagdwald. Und das ist unter den Linden geworden.
Also in Kleve auch ein bisschen Berlin, ein bisschen der Charme preußischer Schlossgärten. Die Wiesen wurden übrigens in früheren Zeiten auch bewirtschaftet und die Alleen geerntet. Deshalb gab es dort vor allem Linden- und Apfelbäume. Das war dann der nützliche Teil der Anlage. Doch nicht jedes Jahrhundert konnte mit der Gartenanlage so viel anfangen. Im 19. Jahrhundert gab es ein anderes Ideal. Romantisch sollte es jetzt sein. Das sah man auch in Kleve.
Es war komplett zugewachsen. Es war also, wie man nannte, es ist romantisch geworden. Aber der Kanal war voll mit Schilf, er hatte seine Funktion verloren und alles. Eigentlich hatte niemand mehr so richtig eine Ahnung davon, was es eigentlich war und wie es gewesen ist. Und dann in den 70er Jahren des letzten Jahrhunderts hat der Herr Wilhelm Diddenhofen dafür gesorgt, dass alles aufgearbeitet wurde.
Direkt neben dem Park liegt ein ganz anderer Typ Garten. Marlene Cedelius ist vom Flusslauf weg einen kleinen Weg entlang gegangen und steht nun in einem verwunschenen Baumgarten. In der Hand hält sie den Grundriss des Gartens. Daran zeigt sie, dass auch hier vom ursprünglichen Plan abgewichen wurde, obwohl man die Idee eines romantischen Baumgartens immer noch erkennt.
Zusammenstellungen von Pflanzen, Bäume und Sträucher, die dann also ein schönes Bild ergeben mussten, so ein romantisches Bild. Und zum Beispiel ist da jetzt noch ein Teich, diese Birnenform. Das war bei ihm kein Teich, er hatte nur zwei Teiche hier. Das ist alles noch wieder nach der, ja, an den 30er Jahren gemacht worden. Nachdem man auch da wieder gesagt hatte, nee, es muss ein bisschen mehr Wasser, das muss alles einfacher oder ich weiß nicht, was da die Gesichtspunkte waren.
Trotzdem macht der Garten heute einen einheitlichen Eindruck mit vielen heimischen und exotischen Bäumen. Konnte man nebenan fast heute sehen, wer morgen zu Besuch kommt, wandelt Frau Cedelius hier durch verschlungene Pfade, auf die die Bäume Schatten werfen. Dabei ist es ein Glücksfall, dass es diese Anlage noch gibt.
Das Interessante ist, dass die ganzen Anlagen erhalten geblieben sind, so wie sie um 1650 geplant worden sind, weil die Funktion erhalten geblieben ist. Die Funktion war dann später, als der große Kurfürst und sein Nachfolger da nicht mehr so das große Interesse hatten aus Preußen, er hat noch andere Sachen zu tun, war dann, dass Bad Kleve wurde. Es wurde ein Kurort und das Ganze wurde dann hier zur Kurgarten.
Auch wenn Kleve jetzt kein Kurort mehr ist, im Kurhaus gibt es ein Museum und durch Stadt und Parks führt ein Wanderweg. Deshalb verlässt einen Marlene Cedelius mit einer Mahnung, denn dies hier ist ein kontemplativer Ort.
Das ist auch der Sinn der Gartenanlage. Man muss zur Ruhe kommen und ein bisschen meditieren und hier sitzen und nachdenken und dadurch dann erhaben werden.
Und das ist doch auch genau das Richtige, was wir im November brauchen, in der Zeit, wo alle immer hektischer werden, weil es bald auf Weihnachten zugeht. Radio Reisen. Heute wollen wir ein bisschen in der Gegend bleiben. Ein Monat, in dem es ruhiger ist, das ist der November und wir können uns ein bisschen entspannen, den Gedanken freien Lauf lassen, wie zum Beispiel in den Parks in Kleve. Jetzt wollen wir in weite Landschaften weiterhin gehen, denn die verführen besonders zu meditativen Herbstgängen. Die Heidelandschaft zum Beispiel. Und wer die nächste Heide jetzt zum Beispiel von Köln aus sucht, der hat es gar nicht so weit, denn die Warner Heide, die liegt direkt vor den Toren der Großstadt. Da mag der ein oder andere denken, das ist doch da am Flughafen. Wie kann es da schön sein? Aber Barbara Miedemann war dort mit einer Ziegenherde und mit einem Schäfer unterwegs.
So, meine Lieben. 300 Ziegen machen sich auf den Weg. Raus aus dem engen Stall, auf in die Weite der Heide. Sie drängen sich auf dem schmalen Feldweg hinter Ziegenschäfer Wolfgang Stumpf, während die beiden Hütehunde Prinz und Jola die Herde umkreisen und dafür sorgen, dass niemand vom Weg abkommt. Wer Weite sucht, ist in der Warner Heide am richtigen Ort. Endlose Blicke über große offene Flächen, lange Spaziergänge, Wanderungen, Fahrradtouren. Die Heide ist zu jeder Jahreszeit einen Besuch wert.
Es kommen doch sehr, sehr viele Leute hierher, weil es einfach eine einzigartige Landschaft ist. Also besonders auffällig sind eben die vielen Vögel, die hier sind. Es sind zum Teil sehr seltene Vogelarten, deshalb kommen Vogelkundler aus ganz Deutschland hierher. Es sind aber auch die normalen Spaziergänger, die das durchaus mitbekommen und die den Kuckuck rufen hören, den man sonst nirgendwo mehr hört. Und die den Graureiher neben sich in den Sumpf einfallen sehen und die Frösche quaken hören. Und all das ist schon sehr beeindruckend. Und die Leute, die einen Sinn dafür haben, auch wenn sie die einzelnen Vogelarten vielleicht nicht kennen und die einzelnen Pflanzenarten auch nicht kennen, so bemerken sie doch die Vielfalt.
Durch die Weite der Heidelandschaft wandern, seine Gedanken freilassen, Augen und Ohren für die Natur öffnen. Wer zur Entspannung Bungee springen muss, ist hier falsch.
Es ist eine extensive Art der Erholung, also eine ruhige, naturverbundene Art der Erholung. Sie können hier keine irgendwelche Veranstaltungen betreiben oder zu irgendwelchen Events gehen. Das gibt's hier nicht. Es gibt also nur Natur hier. Okay, komm.
Die Herde zieht auf einem schmalen Weg weiter zum nächsten Weideplatz, vorbei am sogenannten Hudewald, der aussieht wie aus einem Grimmschen Märchen. Die Bäume haben dicke, runde Kronen, viel Abstand voneinander, satte grüne Wiese dazwischen und wenn dann noch der Frühnebel zwischen den Bäumen hängt, geht das Herz des Ziegenschäfers auf.
Und wenn hier ein Baum abstirbt, wie man das hier jetzt auch gerade sieht, wo eine dicke alte Eiche umgefallen ist, dann entsteht eine Lücke. Und diese Lücke schließen die umstehenden Bäume, indem sie breitere Äste machen. Denn von unten kommt nichts Neues hoch, weil die Tiere das abfressen würden. Und dadurch werden die Bäume immer großkroniger. Unterhalb von 2 Metern kann man komplett durch den Wald durchgucken. Da ist kein Gebüsch und nichts. Und oberhalb ist eben sehr breit kronige Eichen und Hainbuchen, wie das hier der Fall ist auch.
Also sehr gemütlich kann das sein in der Warner Heide und ganz besonders schön, wenn man mit einer Ziegenherde unterwegs ist. Im Winter ist die Herde allerdings seltener draußen als im Sommer. Sollte man, wenn man dahin will, also jetzt bald bei einem schönen Tag mal hin, da kann man noch Glück haben in der Heidelandschaft an der Warner Heide in Köln. Und wer dann noch ein Stückchen weiter rausfährt, zum Beispiel am Wochenende, der ist dann im Oberbergischen Land. Wie man da so einen Tag verbringen kann, darüber reden wir noch.
Domradio Reisen.
Es hat Vorteile, wenn man im November sich Zeit nimmt, mal unterwegs zu sein. Man muss nämlich sich die Orte nicht mit den großen Menschenmassen teilen. Und wer den ganzen Tag mal so richtig entschleunigen möchte, weg von moderner Technik und dem ganzen schnellen Kram, dem empfehle ich einen Besuch im Freilichtmuseum Lindler im Bergischen Land. Ein Eintauchen ist das in die Welt von früher und darüber spreche ich jetzt mit Lea Bosse vom LVR Freilichtmuseum Lindler. Für alle, die das Museum noch nicht kennen, Sie müssen uns mal ein bisschen beschreiben, wie es da so aussieht.
Ja, das LVR Freilichtmuseum Lindler, also erstmal um das Museum vorzustellen, trägt auch den Titel Bergisches Freilichtmuseum für Ökologie und bäuerlich-handwerkliche Kultur. Das heißt, es geht um die Region des Bergischen Landes. Es wird gezeigt, wie die bäuerlich-handwerkliche Kultur, also wie die Menschen gelebt haben. Und ein besonderer Schwerpunkt liegt auch auf der Ökologie. Also das ganze Jahr über kann man spannende Einblicke in die Vergangenheit dort gewinnen. Im Mittelpunkt steht dabei die bergische Landschaft, wie sie im 19. Jahrhundert ausgesehen hat. Und auf 25 Hektar wird das Gelände nach historischem Vorbild bewirtschaftet und gezeigt, wie die Landbevölkerung der Region in den vergangenen Jahrhunderten eigentlich gelebt und gearbeitet hat.
Was kann man im November denn dort machen? Also ich weiß, dass sie zum Beispiel im Mai immer mal, kann man Schäfchen gucken, das ist dann besonders toll mit Kindern. Aber was ist im November los bei Ihnen?
Ja, ein Besuch im Museum lohnt sich natürlich das ganze Jahr über. Im November lädt das Museum natürlich auch zu einem Spaziergang ein. Ich würde natürlich wetterfeste Kleidung und festes Schuhwerk empfehlen, weil es teilweise ein bisschen matschig werden kann. Aber auch im November gibt es regelmäßig bei uns Handwerksvorführungen.
Welche Reaktionen gibt es denn da so von Kindern, die da sind? Finden die es spannend?
Ja, natürlich ist das Museum auch sehr für Kinder geeignet. Sie können viel bei uns ausprobieren und selbst entdecken. Es gibt, also können auch toben, einen Naturspielplatz haben wir. Wir haben viele Tiere im Museum, die sie auch streicheln können. Und auch interaktive Ausstellungsbereiche, wie zum Beispiel die Erlebnisausstellung Himmelfahrt und Aschekreuz und Erlebnisschöpfung, die mit dem Erzbistum Köln zusammen entstanden sind, wo sie viel selber machen können und entdecken können. Und zum Beispiel auch der Kiosk aus Wermelskirchen, den wir bei uns haben, der ist bunt geschmückt und da gibt es allerlei Leckereien für Kinder.
Warmen Kaffee kriegt man sicher auch, gerade jetzt um die Jahreszeit, zum Hände und überhaupt zum Aufwärmen.
Natürlich, es gibt natürlich auch Einkehrmöglichkeiten. Am Kiosk gibt es Kaffee, aber auch unsere Museumsgaststätte Lingenbacher Hof, direkt neben unserer Wirtschaft, Römer, neben der historischen Wirtschaft. Da gibt es dann warmen Kaffee, heiße Schokolade und bergische Gerichte. Und man kann sich dann am Kaminofen da auch schön aufwärmen, wenn es doch kalt ist.
Ich habe eben gesagt, da muss man sich die Orte nicht mit den Menschenmassen teilen. Das klingt ja alles so sehr verlockend, dass wahrscheinlich auch im November bei Ihnen viel los ist.
Ja, also bei uns ist eigentlich das ganze Jahr über viel los. Am Wochenende, also nicht viel, es kann auf der großen Fläche verläuft sich natürlich. Man kann entspannt spazieren gehen, aber natürlich haben wir immer gute Besucher, auch gerade durch unsere museumspädagogischen Programme, die wir sehr vielfältig haben und Führungen, kann man da eigentlich das ganze Jahr über bei uns sich aufhalten.
Nur noch ein guter Monat, dann ist Weihnachten. Das heißt, sehr, sehr bald wird es dann auch wahrscheinlich weihnachtlich zugehen bei Ihnen.
Genau, wir sind schon eifrig in den Adventsvorbereitungen. Also am 3. Advent, das ist diesmal der 17.12., lädt das Museum wieder ein zu Advent im Museum. Da werden Weihnachtslieder gespielt und Laternen am Wegesrand aufgestellt und man kann halt in dieser besinnlichen vorweihnachtlichen Stimmung dann schön durchs winterliche Gelände schlendern und dann in den Häusern über 60 Aussteller haben ihre Stände dort
also
aufgebaut.
Also ein Weihnachtsmarkt.
Genau, aber ein bisschen anders als normale Weihnachtsmärkte. Wir haben auch in manchen Häusern in den Stuben dann schön dekoriert und zeigen dann auch den Wandel des Weihnachtsfests so ein bisschen. Man erfährt, wann der erste Adventskranz überhaupt aufgestellt wurde, wie die Weihnachtsbäume zu verschiedenen Zeiten geschmückt wurde und was sich da so an Dekoration, aber auch an Geschenken verändert hat.
Also auch
und
da der Blick in die Vergangenheit.
Genau. Und halt auch, es gibt handwerkliche Erzeugnisse, Essensstände mit vielen Leckereien. Also für jeden was zu entdecken und man kann sicherlich auch noch das ein oder andere Weihnachtsgeschenk finden.
Ein Tag im Freilichtmuseum Lindlar. Macht also in jedem Monat Spaß, sagt meine Gesprächspartnerin Lea Bosse vom LVR Freilichtmuseum in Lindlar. Ganz herzlichen Dank fürs Gespräch.
Ich danke. Tschüss.
Und wenn Sie mehr über das Museum erfahren wollen, klicken Sie unter freilichtmuseum-lindlar.lvr.de. Da kriegen Sie die Infos alle nochmal. Unterwegs im Herbstmonat November mit Domradio Reisen heute. Da passt ein Buch ganz gut. Das ist frisch im Greven Verlag erschienen. Pilgerorte im Rheinland, so heißt der Bildband. Und der gibt einen Überblick über heilige Stätten. Denn auch das Rheinland, das hat viele Wallfahrtsorte. Dr. Jürgen Kaiser ist für die Texte im Buch verantwortlich. Und im Domradio-Interview sagte er dazu:
Es war mir natürlich sehr wichtig, bei der Auswahl der Orte eine große Bandbreite vorzustellen. Das heißt nicht nur wie das, was Sie eben aufgezählt haben, was man kennt, sondern auch so Lokalheilige wie die heilige Lüfthildis in Lüftelberg bei Meckenheim oder Arnold in Alnozweiler. Und ganz toll ist ja die Legende der heiligen Genoveva in der Nähe von Tür bei Maria Lach gelegen. Also da kann man sehr, sehr in die Welt des Mittelalters eintauchen.
Gleich auf der ersten Seite des umfangreichen Buchs Pilgerorte im Rheinland gibt es eine Kreuzwegstation, die zum Michaelsberg hinaufführt. Denn dort wurde schon in vorchristlicher Zeit ein Bergheiligtum verehrt.
Man denkt immer, Wallfahrtsorte ist ja erst eine christliche Erfindung. Aber es ist ja so, dass natürlich die Römer, die Kelten auch schon heilige Orte verehrt hatten, Tempel erbaut hatten und natürlich im Zuge der Christianisierung des Rheinlandes, wie zum Beispiel auf der Godesburg stand vorher ein Bergheiligtum. Das wurde halt einfach überformt und mit einer neuen Attraktion versehen, sag ich mal so, mit dem heiligen Michael, der dort verehrt wurde auf dem Michaelsberg.
In der Tat bin ich da auch schon gewesen. Lohnt sich auf jeden Fall ein Besuch. Ziel der Wallfahrtsorte sind oft Reliquien. Der heilige Rock Jesu in Trier, die Windeln von Jesus in Aachen oder die Gebeine der heiligen drei Könige im Kölner Dom. Oder auch Wunder, die an diesen Orten geschehen sind. Kranke wurden gesund, Lahme konnten wieder gehen oder Blinde wieder sehen. Ob das Ganze wissenschaftlich belegbar ist oder nicht, ist dabei unerheblich, sagt Dr. Jürgen Kaiser.
Wallfahrtsorte haben immer auch ein bisschen was Magisches. Es ist immer ein besonderer Ort und ich denke halt einfach, dass es eben ja ein bisschen mehr braucht als reine Wissenschaft. Dass es einfach dieses Märchenhafte, was diese Legenden haben, diese Geschichten, dass einem das so ein bisschen reinzieht und aus dem Alltag entrückt.
Sagt Dr. Jürgen Kaiser. Pilgerorte im Rheinland, so heißt der Bildband, an dem er mitgearbeitet hat. Er hat die Texte geschrieben, Florian Monheim hat die Bilder, die Fotos gemacht. Erschienen ist das Buch im Greven Verlag und Sie müssen 48 Euro auspacken, um das zu bekommen. Bekommen aber dafür sehr, sehr viele Pilgerorte hier in der Region genannt, die man besuchen kann und erfahren ganz viel Wissenswertes darüber.
Domradio Reisen.
Im Wald spazieren gehen, das ist zu jeder Jahreszeit schön und entspannend, aber auf den Friedhof gehen, das verbinden viele mit Allerheiligen und November und useligem Wetter und Trauer. Aber man kann auch einfach mal auf Friedhöfen spazieren gehen und das Ganze auf sich wirken lassen. Zum Beispiel vor allen Dingen in ganz besonderen Friedhöfen. Der Waldfriedhof Lauheide gehört zu den, so heißt es, schönsten Friedhöfen Deutschlands. Dort verbinden sich die Gräber mit der Natur. Und wie es dort genau aussieht, weiß Christoph Paul Hartmann. Der war nämlich dort.
Auch wenn es komisch klingt, aber hier lohnt es sich, mit dem Caddy herumzufahren. Und so kurft Wilhelm Klönne über den 82 Hektar großen Friedhof Lauheide in der Nähe von Münster. Seit den 70er Jahren arbeitet er hier und kennt jede Ecke. Von der Verwaltung und der Trauerhalle geht es eine Anhöhe hinauf in ein hügeliges Geflecht aus Wegen, Bäumen, Büschen und kleinen Lichtungen. Mittendrin stehen die Gräber. Sie sind ein Teil der Landschaft. Und die hat Geschichte.
Die mehrstämmigen Eichen haben sich aus der Zeit entwickelt, als die Gerber aus der Eichenrinde noch die Lohe gewonnen haben, eben um ihre Felle zu gerben. Dann wurden die Eichen von Zeit zu Zeit abgesägt, entrindet und die Eichen sind dann mehrstämmig wieder ausgeschlagen. Und als dann die Lohe synthetisch hergestellt werden konnte, hat man diese Stämme so wachsen lassen und vermitteln jetzt also ein unverwechselbares Bild mit der Abteilung Eichendreieck.
An den vielen mehrstämmigen Eichen vorbei geht es zu den Ehrenfriedhöfen. Hier sind, je nach Nation in unterschiedlichen Feldern, polnische, russische und deutsche Kriegstote beigesetzt. Ein kleines Stück weiter kommen wir dann am Friedhof des Commonwealths vorbei. Der steht im starken Kontrast zum restlichen Friedhof.
Interessant ist Ja, natürlich die intensive Grabpflege, die natürlich im Kontrast zur naturbelassenen Pflege des Waldfriedhofs steht. Also es ist letztendlich ein Friedhof auf dem Friedhof. Nur wir im Jahr vielleicht 8 bis 10 Mal schneiden, wird der Rasen auf diesem Friedhof sicherlich 20 bis 24 Mal geschnitten.
Denn ansonsten steht auf dem Waldfriedhof alles unter dem Motto, möglichst viel Natur. So darf man hier keine polierten Steine haben und das Grab auch nicht einfassen. Wir nähern uns immer mehr dem äußeren Rand des Friedhofes Lauheide. Hier gibt es etwas zu sehen, was man sonst auf Friedhöfen nicht findet. Rinder und Pferde.
Man kann von hier aus auf die renaturierte Ems blicken. Wenn man jetzt Glück hat, erscheinen dann auch noch ein paar Wildrinder, die sogenannten Heckrinder im Blick, oder auch Wildpferde, die Konix, die also vom Naturschutzbund hier gehalten werden, eben zur Freihaltung der Emsaue.
Dazu passen auch die Gräber in dieser Ecke, Baumurnengräber. Die sind zwischen den Schatten der Bäume kaum zu sehen. Die Urnen sind dicht an den Baumstämmen vergraben und nur ein kleines Schildchen weist auf den Verstorbenen hin, der hier beerdigt ist. Hin und wieder steht auch eine kleine Schale mit Blumen daneben. Doch sogar hier gibt es, wie bei jeder Grabart, Kostenunterschiede.
Baumurnengräber, das heißt also die vorhandenen mächtigen Bäume, die wir als Begräbnisplatz für bis zu 4 Urnen anbieten. Ja, ich sage mal, das ist die exklusive Art der Baumurnenbestattung. Ein weiteres Angebot haben wir unser Wahlgrab am Urnenbaum. Das heißt, da wird also um einen Baum Tortenstück ähnlich das Grabbeet angelegt und können also 8, 16, 32 Urnen praktisch beigesetzt werden.
Wir fahren weiter durch ein Gebiet, das fast wie ein Wald aussieht. Dazwischen liegt ganz unscheinbar ein kleiner Hügel. Bäume und Sträucher stehen darauf. Dazwischen wächst langes grünes Gras. Eigentlich nichts Besonderes auf den ersten Blick. Denn auch das hier ist ein Grab, nur sehr viel älter als die anderen.
Das sind ja auf dem Friedhof Urnenfunde gemacht worden, die aus der Zeit um 800 vor Christi stammen. Und das sind auch noch drei voreiszeitliche Hügelgräber um die Zeit von 1500 vor Christi. Also sind wir schon an einem historischen Ort.
Doch nicht nur diese Gräber sind in der Landschaft manchmal fast nicht zu erkennen. Schon als der Friedhof 1942 eröffnet wurde, gab es ein klares Konzept. Die Gräber kommen dahin, wo es in dem Waldgebiet sowieso schon Lichtungen gab. Deshalb stehen die Gräber manchmal auf größeren Flächen in Reihen nebeneinander. Oft kleckern sich aber auch einzelne Gräber am Wegesrand und zwischen den Büschen entlang. Durch diesen Aufbau hat die Natur hier viel Platz. So ist der Friedhof auch ein Zuhause für seltene Tiere und Pflanzen.
Bis hin zu einer hohen Anzahl von Brutvogelarten. Das Besondere hier an dem Friedhof ist sicherlich der hohe Anteil der Trauerschnäpper, die also neben der Kohlmeise also mehr als 50% der Brutvögel ausmachen.
Und damit in direkter Nachbarschaft der Knoblauchkröte leben, die man sonst nicht mehr oft findet. Langsam nähern wir uns wieder dem Platz am Eingang des Friedhofs, wo die Trauerhalle und die Verwaltung stehen. Dass der Friedhof zum schönsten Deutschlands gewählt wurde, macht Wilhelm Klönne stolz.
Ich bin also schon stolz auf die Auszeichnung. Gut, muss an dieser Stelle einfach sagen, ist natürlich ein Verdienst von den Planern her, von den Vorgängern, die also im Grunde diesen Friedhof so entwickelt haben, bis hin zu den aktuellen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern, die wirklich engagiert und mit Herzblut auch ihre Arbeit versehen und letztendlich das auch im Einsatz schon schaffen, dass der Friedhof sich so präsentiert, wie er sich präsentiert hat.
Am Eingang angekommen, steigt Wilhelm Klönner aus dem Caddy wieder aus und schließt es an den Strom an. Alles ganz ökologisch hier. Noch an der Wiese entlang und durch das Tor, das vor wilden Rehen schützt, dann verlässt man Lauheide wieder durch eine lange, wilde Allee.
In der Nähe von Münster gibt's den schönsten Friedhof Deutschlands. Christoph Paul Hartmann war dort, also Gräber mitten in der Natur, kaum sichtbar. Man wandert dadurch wie durch einen Park. Ein spannendes Erlebnis hat er mir erzählt. Domradio-Reisen unterwegs im November. Und da sind wir heute unterwegs gewesen, bisher unter dem Motto Stadt, Land, Herbst. Regional sind wir unterwegs und auch bei der Reihe Heilige Orte bleiben wir im Lande, genauer gesagt im Sauerlande. Vor den Toren Arnsbergs liegt der westliche Vorort Holzen. Landschaftlich ist es wunderschön da. Da gibt es Wiesen, sauerländische Wälder. Aber das Örtchen kann auch mit einem kulturellen Kleinod aufwarten. Ein Besuch der gotischen Hallenkirche, den empfehle ich. Der Grund ist nämlich das Kloster Oelinghausen. Die Kirche ist voller Kunstschätze und das alles mitten auf dem Land. Hilde Regeniter hat sich auf den Weg dorthin gemacht.
Wenn man die Klosterkirche Oelinghausen betrifft, wird man fast erschlagen von dem barocken Hochaltar, der fast majestätisch und sehr glänzend, insbesondere in Abhängigkeit von den Lichtverhältnissen, erscheint. Man glaubt kaum, dass hier in Oelinghausen ein solch barocker Hochaltar auf dem Lande eingerichtet wurde.
Dr. Elisabeth Heinen führt Besucher durch das lichte Gotteshaus mit dem gotischen Grundriss und Bau. Und sie liefert gleich auch noch die Erklärung für diesen barocken Überschwang in der Provinz mit, hier im Kloster Oelinghausen.
Ein Propst Sauter hatte diese Idee, diese Kirche neu zu gestalten, und zwar war das zu Beginn des 18. Jahrhunderts. Nach der Reformation kam ja die Gegenreformation, dann hatten wir den 30-jährigen Krieg. Es gab nur schlimme Zeiten für die Kirche und auch für die Gläubigen. Und die Kirche wollte eigentlich wirklich zeigen, dass sie stark ist, dass sie mächtig ist und dass sie auch den Leuten was zu bieten hat. Denn Fürsten haben großartige Gebäude und man hat die Idee, auch Gott hat ein großes, großartiges Gebäude verdient mit sehr viel Gold.
Weiß-goldene Säulen winden sich in die Höhe auf diesem Hochaltar. Dazwischen Figuren, die aussehen, als wären sie aus Marmor. Tatsächlich aber ist alles farbig gefasstes Holz.
Und in der Mitte sehen Sie Petrus mit der Muschel. In der Reihe neben Petrus sieht man auf der rechten Seite Vertreter des geistlichen Ordens und auf der linken Seite Joachim und die Mutter Anna mit Maria als Kind. Und ganz oben sehen Sie vier Märtyrer, diese vier Frauen, die dort einen Palmwedel in der Hand haben. Ganz links, das ist wieder die Agatha. Daneben ist dann die Lucia und die Cecilia und die heilige Dorothea. Und ganz, ganz oben eben die Madonna im Strahlenkranz mit dem Jesuskind auf dem Arm.
Gegründet wurden Kloster und Kirche im späten 12. Jahrhundert unter dem Patronat der Prämonstratenser.
Dieser Orden hatte zu Köln immer eine ganz enge Beziehung, weil der Erzbischof Engelbert, der ja für Köln ganz bedeutend war, der ja auch Reichskanzler war, seine Schwester Gisela war hier im Kloster und er soll dem Kloster diese rheinische, romanische Madonna geschenkt haben, die hier unten in der Krypta steht.
Diese Krypta soll übrigens der älteste Teil des Anwesens sein, ein würdiger Aufbewahrungsort für die rheinische Madonna.
Sie sehen hier die Madonna, das Jesuskind auf ihrem Schoß. Maria und das Kind nehmen keinerlei Kontakt miteinander auf. Maria ist sozusagen nur throngebend für Jesus. Und man nennt diese Art der Madonnendarstellung mit dem Jesuskind auch Sedes Sapientia. Die Maria hat einen Apfel in der Hand als Symbol der neuen Eva. Die Madonna ist geschmückt mit einer Krone und mit Edelsteinen. Edelsteine haben wir bei Heiligen sehr viel, weil sie das Licht Gottes praktisch reflektieren und dadurch die Strahlkraft Gottes symbolisieren. Diese Madonna hat von hinten, hat man zahlreiche Reliquien in ihrem Korpus gefunden. Diese Reliquien sind auf unerklärliche Weise verschwunden und diese Madonna war Anlass zu Pilgerfahrten, die hier jährlich stattfanden, und auch jetzt werden hier noch Pilgerfahrten durchgeführt.
Und wer als Pilger nach Oelinghausen kommt, der kann auch noch ein erst 1932 wiederentdecktes spätmittelalterliches Fresko an der Kirchenwand bewundern.
Sie sehen außerdem ganz großartig den Christophorus an der Südwand dieser Kirche. Dieser Christophorus erscheint ja übermenschlich groß. Er hat das Jesuskind auf dem Arm und im Hintergrund sieht man eine sauerländische Landschaft. Grundsätzlich war ja der Christophorus in vielen Kirchen zu finden und er befand sich immer gegenüber dem Eingang einer Kirche, denn man war der Meinung, wenn man den Christophorus an einem Tag sieht, dass an diesem Tag nichts Böses widerfahren könne.
Die Prämonstratenserinnen selbst kamen übrigens nicht durch das Hauptportal in ihre Kirche, sondern sie gingen aus ihren Konventräumen direkt in den eigens für sie abgetrennten Bereich.
Die Chorfrauen durften sich ja nur auf der Nonnenempore aufhalten und sie konnten nur partiell den Hochaltar sehen. Und Der Hochaltar war so konzipiert, dass sie von ihren Plätzen aus praktisch nur die Märtyrer sehen konnten. Und die Märtyrer sollten ja für die Chorfrauen praktisch beispielhaft für ihr eigenes Leben sein.
Außerdem konnten die Ordensfrauen sich auf ihrer Empore im Gebet der Strahlenmadonna anvertrauen.
Die Strahlenmadonna ist eine sogenannte Ampelmadonna. Das heißt, sie ist von beiden Seiten ähnlich gestaltet und sie stammt von einem Meister aus Attendorn. Sie sehen die Strahlenmadonna mit einem Zepter in der Hand, das Jesuskind auf dem Arm. Das Jesuskind trägt die Weltkugel, umgeben von Engeln auf einer Wolke und auf dem Halbmond stehen, so wie in der Offenbarung des Johannes das prophezeit worden ist.
Unser heiliger Ort für heute. Das Kloster und die Klosterkirche in Oehlinghausen. Ein Beitrag war das aus unserer Reihe Heilige Orte von Hilde Reginita. Wir waren heute unterwegs in der Region und hoffen, dass Sie den einen oder anderen Tipp davon aufgreifen können, Lust haben, sich mal am einen oder anderen Ort in der Heimat umzuschauen und dort tolle Sachen zu entdecken. Mein Name ist Dagmar Peters, das war's für heute in Domradio Reisen. Machen Sie es gut, bis bald und schönes Wochenende.
Domradio Podcast. Mehr unter domradio.de/podcast.